Dexter Mayhew. Sie linste unter ihrem Pony zu ihm hoch, und selbst ohne Brille konnte sie klar erkennen, warum er genauso bleiben wollte, wie er war. Die Augen geschlossen, die Zigarette lässig im Mundwinkel, eine Seite des Gesichts vom warmen, durch den Vorhang rötlich gefärbten Licht des Sonnenaufgangs beschienen, hatte er die Gabe, ständig so auszusehen, als posierte er für ein Foto. »Wie ein junger Gott«, schoss es Emma Morley durch den Kopf. Ein alberner Ausdruck aus dem 19. Jahrhundert, aber es gab wirklich keine treffendere Beschreibung, außer vielleicht schön. Er hatte eines der Gesichter, bei dem selbst die Knochen unter der Haut anziehend wirken. Die Nase war fein, glänzte leicht fettig. Und er hatte dunkle Ringe um die Augen, Ehrenmale, die er sich durch Rauchen und nächtelange absichtlich verlorene Strip-Poker-Partien erworben hatte. Er hatte etwas Katzenhaftes an sich. Feine Augenbrauen, volle, etwas zu dunkle, bewusst zum Schmollmund verzogene Lippen. Das erfreulich, schrecklich aussehende Haar war hinten und an den Seiten kurz geschnitten, aber vorn hatte er eine peinliche kleine Stirnlocke. Mit geschlossenen Augen blies er den Rauch durch die Nase. Er schien genau zu wissen, dass er beobachtet wurde, denn er schob sich eine Hand unter die Achsel, sodass die Brustmuskeln und der Bizeps anschwollen. Wo hatte er die Muckis her? Mit Sicherheit nicht vom Sport, es sei denn, man zählte Nacktbaden und Billard dazu. Wahrscheinlich war es einfach die Art von guter Gesundheit, die in seiner Familie vererbt wurde, zusammen mit den Aktien, den Wertpapieren und den teuren Möbeln. Wie ein junger Gott, oder eben schön. Die Boxershorts mit dem Paisley-Muster bis auf die Hüftknochen heruntergezogen, war er nach 4 Jahren College irgendwie hier in dem schmalen Bett ihres winzigen möblierten Zimmers gelandet. Wie ein junger Gott. Für wen hältst du dich? Jane Eyre? Werd erwachsen. Sei vernünftig. Reiß dich zusammen. Sie nahm ihm die Zigarette aus dem Mund. Ich kann mir vorstellen, wie du mit 40 bist, sagte sie mit einer Spur Bosheit in der Stimme. Ich seh's direkt vor mir. Er lächelte mit geschlossenen Augen. Dann schieß mal los. Na schön. Sie setzte sich auf, die Decke unter die Achseln geklemmt. Du hockst in einem offenen Sportcabrio in Kensington, Chelsea oder irgendeinem anderen Nobelviertel. Und das Tolle an dem Auto ist, dass es absolut geräuschlos fährt, wie alle Autos im Jahr, keine Ahnung, 2006. Er rechnete mit zusammengekniffenen Augen. 2004. Das Auto schwebt 10 Zentimeter über dem Boden die Kings Road entlang. Dein Bäuchlein klemmt unter dem Lederlenkrad wie ein kleines Kissen. Du trägst diese Rennfahrerhandschuhe mit Luftlöchern, hast kein Kinn und dein Haar lichtet sich. Du bist ein dicker Mann in einem kleinen Auto, knackbraun wie ein gebratener Truthahn. Themenwechsel? Und neben dir sitzt eine Frau mit Sonnenbrille. Deine dritte, nein, vierte Frau. Bildschön, ein Model. Nein, ein Ex-Model, 23 Jahre alt. Du hast sie getroffen, als sie bei einer Autoausstellung in Nizza auf einer Motorhaube lag oder so. Und sie ist atemberaubend schön und dumm wie Brot. Klingt gut. Kinder? Keine Kinder. Bloß 3 Scheidungen. Es ist ein Freitag im Juli. Ihr seid auf dem Weg zu irgendeinem Landhaus. Im winzigen Kofferraum deines schwebenden Autos liegen Tennis- und Croquetschläger. Ein Korb voll mit edlem Weißwein, südafrikanischen Trauben, ein paar bedauernswerten kleinen Wachteln und Spargel. Und der Wind weht dir durch die Geheimratsecken. Du bist unglaublich selbstzufrieden und Ehefrau Nummer 3, 4, weiß der Teufel, lächelt dich mit 200 strahlend weißen Beißerchen an. Du lächelst zurück und versuchst zu verdrängen, dass ihr euch nichts, rein gar nichts zu sagen habt. Plötzlich brach sie ab. »Du klingst total durchgeknallt«, sagte sie sich. »Versuch, normaler zu klingen.« »Aber falls es dich tröstet, wir gehen sowieso alle vorher bei einem Atomkrieg drauf«, fuhr sie fröhlich fort. Doch er sah sie immer noch stirnrunzelnd an. »Vielleicht sollte ich lieber gehen, wenn ich so oberflächlich und verdorben bin.« »Nein, geh nicht«, sagte sie etwas zu schnell. »Es ist doch erst 4.« Er rutschte nach oben, bis sein Gesicht nur noch Zentimeter von ihrem entfernt war. »Keine Ahnung, wie du zu dieser Vorstellung von mir kommst. Du kennst mich doch kaum.« »Ich kenne deinen Typ.« »Mein Typ?« Ich habe euch gesehen. Ihr lungert bei den Literatur- und Sprachwissenschaften rum, grölt euch Sachen zu, schmeißt Dinnerpartys im Smoking. Ich hab überhaupt kein Smoking und grölen tue ich schon gar nicht. Schippert in den Semesterferien auf Yachten durchs Mittelmeer, Haiti-Tai, wir sind so toll. Wenn ich so schrecklich bin, er legt ihr die Hand auf die Hüfte, bist du. Warum schläfst du dann mit mir? Hab ich streng genommen doch gar nicht, oder? Kommt drauf an. Er beugte sich vor und küsste sie. Definier den Begriff. Er legte die Hand auf das Kreuz und ließ ein Bein zwischen ihre gleiten. Übrigens, murmelte sie, den Mund gegen seinen gepresst. Was? Er spürte, wie sie das Bein um seines schlang und ihn enger an sich zog. Du müsstest dir mal die Zähne putzen. Mich stört's nicht, wenn's dich nicht stört. Es ist schrecklich, lachte sie. Du schmeckst nach Wein und Kippen. Na, dann sind wir ja quitt. Du nämlich auch. Abrupt drehte sie den Kopf weg. Echt? Mich stört's nicht. Ich stehe auf Wein und Kippen. Bin gleich wieder da. Sie schlug die Decke zurück und kletterte über ihn hinweg. Wo willst du hin? Bloß auf den Locus. Sie fischte ihre Brille vom Bücherstapel neben dem Bett. Ein dickes schwarzes Kassengestell Modell 0815.
Er setzte sich auf, sah sich in dem schäbigen Zimmer um und wusste mit absoluter Gewissheit, irgendwo zwischen den Kunstpostkarten und fotokopierten Plakaten von engagierten Theaterstücken lag ein Foto von Nelson Mandela, wie das Bild eines Schwarms. In den vergangenen 4 Jahren hatte er unzählige solcher Schlafzimmer gesehen, in denen man nie weiter als 2 Meter von einem Nina Simone-Album entfernt war. Und obwohl er selten zweimal dasselbe Schlafzimmer besuchte, kam ihm alles nur zu bekannt vor –